SRF 1.
SRF 1 Forum.
Einsteigen bitte ins Forum. Die Sendung, wo Ihre Meinung gefragt ist, wo Sie anrufen können und mitreden. Einsteigen bitte. Aber in was?
Das Zugteam der SBB begrüßt Sie im Interregio 13 nach Winterthur und wünscht Ihnen eine angenehme Reise.
Einsteigen in Zug, in Bus oder in Tram, oder? Doch lieber ins Auto. Oder gar nicht einsteigen, sondern aufsteigen. Aufs Velo oder aufs E-Bike. Mit was fahre ich von A nach B? Die Frage stellen sich in Corona-Zeiten viele Leute intensiver als früher. Die Velostreifen, die sind klar voller, das zeigt eine Studie von der ETH und der Uni Basel. Der Frühling sind die Leute mehr Velo gefahren und haben klar längere Distanzen zurückgelegt. Beim Autoverkehr sind wir unterdessen praktisch zurück bei den alten Werten, wie die Messstationen zum Beispiel am Berner Ostring oder auf dem Zürcher Westring zeigen. Hingegen der ÖV erschwächelt. Die Passagierzahlen gehen zwar wieder ab, aber die Auslastung die liegt mit zwischen 45 und 55% klar unter der vor Corona. ÖV, Auto, Velo. Wer spielt welche Rolle in der Zukunft? Wer profitiert, wer verliert? Rufen Sie an, diskutieren Sie mit. Unsere Nummer ist 0848 440 222. Hier im Studio begrüsse ich drei Gäste. Thomas Hurter, er ist Präsident des Automobilclubs der Schweiz, SVP-Nationalrat aus Schaffhausen und Mitglied der Verkehrskommission. Er sagt, der Gewinner dieser Krise ist klar das Auto. Guten Abend, Herr Hurter. Warum ist das Auto der Gewinner? Wir stehen ja schon wieder im Stau.
Ja, das ist natürlich so. Guten Abend, Frau Laubacher, geschätzte Damen und Herren. Aber ich glaube, es ist eine momentane Aufnahme, oder? Es ist eine Kombination zwischen der Unsicherheit, kann man den ÖV noch brauchen, wie kann man den brauchen, und es ist dem ÖV nicht gelungen, darzulegen bis jetzt, wie man das Vertrauen wieder gewinnen kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das sage ich auch als Präsident vom Automobilclub, wir sollten die Verkehrsträger nie gegeneinander ausspielen. Oder? Aber da ist tatsächlich, da fehlt noch das Vertrauen und darum hat das Auto im Moment gewonnen. Aber die ganze Diskussion, und ich glaube, das ist ganz eine wichtige Diskussion in Zukunft, wo wollen wir welche Mobilität, wie wollen wir die finanzieren, wer trägt wie viel dazu bei, das ist jetzt eigentlich durch Corona noch viel verschärfter geworden, die Diskussion. Und es ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir die jetzt anfangen zu diskutieren, weil irgendwo durch können wir auch nicht mehr alles leisten.
Die Details die tun wir noch ein bisschen auseinanderbeindeln in dieser Stunde. Ich begrüsse den Rudi Blumer. Er macht sich stark fürs Velo. Er ist Präsident vom Verkehrsclub der Schweiz, VCS und St. Galler SP-Kantonsrat. Und er sagt, jetzt braucht es eine Velo-Offensive. Guten Abend, Herr Blumer. Das Velo der Gewinner oder ist es ein Strohfeuer, das fertig ist, sobald es wüst wird?
Guten Abend miteinander. Nein, es ist überhaupt kein Strohfeuer. Das Signet von der Glocke vom Velo hätte zuerst kommen müssen, weil das Velo ist das beste Fortbewegungsmittel, das wir haben. Es ist gesund, Velo zu fahren. Es macht keinen Lärm, es produziert keinen Abgas, es braucht fast keinen Platz, sowohl beim Fahren wie beim Parkieren. Und mit dem E-Bike kommt man auch über jedes Hindernis. Also das ist das Fortbewegungsmittel der Zukunft und das muss es auch bleiben.
Aber Sie sind jetzt nicht von Gossau hier auf Zürich mit dem Velo
her. Nein, das habe ich nicht ganz geschafft. Das ist ein bisschen weit genug. Aber man kann zum Beispiel, wenn man das GA nicht nur für sich, sondern für das Velo auch noch hat, das Velo auch in Zug nie. Und dann, wenn man mit dem Zug die Langstrecke gemacht hat, mit dem Velo wieder weiterfahren. Da gibt es Kombinationsmöglichkeiten, sogenannte Mobilitätsketten, die man da machen kann. Also nur mal, das Velo ist das Beste. Das Velo braucht aber auch die nötige Infrastruktur. Und da kann ich gerade mit Thomas Hurter anhängen. Velo-Infrastruktur für das Velo braucht es noch mehr, für das Auto nicht mehr.
Da kommen wir natürlich später noch darauf zurück. Da sind Sie sich mit Sicherheit nicht einer Meinung. Ich stelle Ihnen gerne noch den Dritten im Bund vor. Es ist der Uli Schäffeler. Er ist der stellvertretende Leiter Personenverkehr von der BLS. Das ist nach der SBB der zweitgrösste ÖV-Anbieter in der Schweiz. Und er sagt, der öffentliche Verkehr ist nicht der Verlierer. Dafür ist er viel, viel zu wichtig. Guten Abend, Herr Schäffeler. Und gleich muss man sagen, er schwächelt massiv im Moment den ÖV.
Guten Abend, Frau Laubacher. Das ist natürlich so. Momentan schwächelt der ÖV, also wir haben tiefere Frequenzen wieder im Jahr vorne zur selben Zeit. Das ist ja so, aber ich glaube, man kann nicht von Gewinner und Verlierer reden, weil die Corona-Krise war ja kein Wettkampf, wo einer gewinnt und der andere verliert, sondern es geht jetzt darum, dass man die Krise als Gesellschaft gemeinsam meistern und dass wir unser Land wieder zum Funktionieren bringen. Und für das braucht es auch den ÖV. Der ÖV ist extrem wichtig dafür, weil anders können wir die grossen Kapazitäten gar nicht im Verkehr anbieten, die es braucht.
Jetzt gerade der BLS, Ueli Schäffler, fehlen wegen Corona im Regionalverkehr 40 Millionen Franken. Sie haben 60% weniger Passagiere transportiert. Die Zahlen haben Sie am letzten Montag bekannt gegeben. Haben Sie das Geld auf der höheren Kante?
Ja, das ist jetzt eben die kritische Frage. Wie wird sich das weiter verlaufen? Auch gegen das Ende des Jahres nimmt das noch mehr zu. Das wissen wir momentan nicht. Klar ist, wir werden grosse Verluste haben. Wie sich die aufs Jahresergebnis niederschlägt, das können wir momentan noch nicht abschliessend sagen. Und klar ist auch, dass wir Unterstützung brauchen, weil sonst können wir das nicht stemmen.
Es fehlen also die Einnahmen, sei es bei der SBB oder bei der BLS. Und wenn es um die Abo-Erneuerungen geht, Karin Rüffli aus der Online-Redaktion, da überlegen sich die Leute so einiges.
Ja, es ist ein Thema online. Barbara Vinzenz Harmsen schreibt auf Facebook, sie habe nicht vor, wieder mit dem ÖV zu reisen. Darum sei ihr ein Halbtags das Jahr für die Katz. Die Kathrin Luck hat im Moment auch noch ein Halbtags. Sie fährt aber ausschliesslich mit dem Auto, dem Velo oder sie geht zu Fuß. Und solange es keine Maskenpflicht im ÖV gäbe, werde sie darauf verzichten, mit dem ÖV zu fahren. Und für Chris Bouton ist schon klar, wenn man seinen Kommentar auf Facebook liest, ich werde kein Halbtagsabo mehr lösen, es läuft im November ab.
Ueli Schäffler von der BLS, haben Sie schlaflose Nächte, wenn Sie daran denken, ob die Leute ihre Abo wieder lösen?
Also das macht mir natürlich schon Sorgen. Ich habe jetzt noch keine schlaflosen Nächte deswegen, aber Sorgen macht mir das. Und wir hoffen natürlich sehr, dass unsere Kunden wieder zu uns zurückkommen, dass sie die Abos erneuern, dass sie ihre Reisen mit dem ÖV machen und dass man so auch den Beitrag leisten kann, um das Verkehrssystem aufrechtzuerhalten. Aber wie gesagt, es ist an uns jetzt, das Vertrauen wieder in den ÖV aufzubauen, damit unsere Kunden ihre Abos erneuern.
Und wie wollen Sie das Vertrauen zurückbringen?
Ja, ich denke, wichtig ist mal, wie sich auch die ganze Situation um Corona entwickelt. Momentan sind ja die Fallzahlen recht tief. Und wenn man in der Presse schaut, wo es jetzt die grossen Ansteckungsherden hat gegeben, dann ist das ja nicht im ÖV gewesen, sondern dann hört man von Partys, respektive von Fabriken, die da sehr schlecht gearbeitet haben. Und ich hoffe, dass das natürlich so bleibt. Und ich denke, der ÖV ist nach wie vor ein sehr sicheres Verkehrsmittel. Es ist das sicherste Verkehrsmittel, wenn man die Unfallstatistik anschaut, mit Abstand deutlich besser als Auto und noch viel deutlich besser als Velo. Und von dem her kann ich mit gutem Gewissen den Leuten und unseren Kunden sagen, der ÖV ist nach wie vor ein sicheres Verkehrsmittel.
Thomas Hurter, SVP-Nationalrat aus Schaffhausen, haben Sie das Gefühl, ÖV ist ein sicheres Verkehrsmittel? Beziehungsweise, was haben Sie das Gefühl, was müsste der ÖV machen, um das Vertrauen zurückzugewinnen?
Also ich glaube, ein sicheres Verkehrsmittel, das ist völlig klar. Aber ich glaube, wie gesagt, der Vertrauensaufbau muss stattfinden. Also eine Lösung für Covid, das ist nur eine momentane Lösung, weil es wird weitere solche Sachen in der Zukunft geben. Ich glaube, die Bahnen müssen sich wirklich auch überlegen, jetzt ein bisschen proaktiver, wenn die ganze Maskenpflicht machen. Man hat zwar Angst, dass man irgendwie die Leute verunsichert, aber ich glaube, wir sind genug trainiert. Aber wichtig ist, und das ist, glaube ich, oder? Ich glaube, die Lösungen der Bahn, das müssen die entsprechenden Verantwortlichen nehmen. Aber wichtig ist, dass man die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielt, oder? Und wenn der Herr Blumer das Velo so schön sagt, muss ich einfach einmal auf Personenverkehrszahlen hinweisen, oder? Da findet 3% vom öffentlichen Verkehr findet auf der Straße statt und 16% auf der Schiene und 6% ist Velo. Also wenn man den öffentlichen Verkehr von Straße und Schiene nimmt, kommt man auf 19%. Und das heisst, rund 80% vom Personenverkehr ist auf der Straße. Und da sieht man natürlich, wie das Ungleichgewicht ist und auch in der Finanzierung übrigens, oder? Man braucht 9 Milliarden für den öffentlichen Verkehr, 1 Milliarde mehr für die Strasse und jetzt wollen wir noch 2 bis 3 Milliarden wegen der Corona. Und darum sage ich, der öffentliche Verkehr soll das Vertrauen wiederherstellen. Weil das hat die Krise gezeigt. In einer Krise ist das Auto auf das, was die Leute am besten vertrauen, weil sie sind das Autonom.
Finanzierung, ein bisschen später, weil dann bleiben wir noch mal rasch bei dem Vertrauen, wo man wieder aufbauen muss, wenn es um den öffentlichen Verkehr geht. Ein Stichwort, das immer wieder fällt bei SRF 1 hören. Wir haben Dutzende von Mails bekommen und wir haben eine Sendung gemacht vor 3 Wochen, die sich nur um das dreht hat, die ganze Stunde, ist ein Stück Stoff, die Gesichtsmasken. Also wir kommen wirklich Mails um Mail über. In Umfragen sind viele dafür, in der Realität sind nicht so wahnsinnig viele damit unterwegs. Und darum schauen wir rasch in die Westschweiz. Aus Lausanne zugeschaltet ist nämlich der Andreas Stüdli. Er ist der Westschweizer Korrespondent von Radio SRF. Bonsoir à Lausanne.
Bonsoir, Zürich.
In Sachen Gesichtsmasken will der Bundesrat nichts vorschreiben, Empfehlungen gibt er raus. Jetzt ist diese Woche Genf ein bisschen vorgeprescht. Man hat auf jeden Fall laut über die Maskenpflicht im ÖV nachgedacht. Was ist der Stand der Dinge?
Ja, der Stand ist immer noch eben gleich wie vor diesen Diskussionen. Es gibt keine Maskenpflicht bis jetzt im Genfer ÖV. Zuerst einmal, der Genfer Gesundheitsminister Mauro Boccia hat zwar so eine Maskenpflicht in den Bus und Tram verlangt auf Facebook, und die Genfer Regierung hat sich am Mittwoch in einer wöchentlichen Sitzung dann aber keine so eine Maskenpflicht eingeführt. Vorerst einmal, wie sie selber gesagt hat. Die Frage ist übrigens nicht nur in Genf ein Thema, sondern heute auch bei einem Treffen von der Gesundheitsdirektorenkonferenz, also bei einem Treffen von allen Gesundheitsdirektoren aus den Kantonen. Aber auch dort ist keine Maskenpflicht beschlossen worden. Und bei dieser Frage hat man den Eindruck, die Kantone, die wollen nicht einzeln vorangehen. Sie wären ja jetzt in der Pflicht, hat der Bund gesagt. Der hat ja die außerordentliche Lage letzte Woche beendet. Aber da will niemand den ersten Schritt machen, bis jetzt noch kein Kanton und auch noch keine Bahn und eben auch noch kein Verkehrsbetrieb.
Wenn man ein bisschen wegschaut von der Maske, in der Deutschschweiz haben ja während Corona viele Leute aufs Velo umgesattelt. Auch in der Romandie, Andreas Stüdli in Lausanne.
Ja, wirklich sehr viele Leute haben das gemacht. Also der Veloverband Pro Velo, der redet von 3-mal mehr Velofahrern als vor der Corona-Krise. Ganz unabhängige Zahlen gibt es da noch nicht. Die Städte und Kantone haben noch nicht fertig gezählt. Aber es scheint schon so, der Eindruck in der Romandie ändert ein bisschen etwas im Verkehr. Und die Leute, die treten viel mehr in die Pedale treten. Man muss aber auch sagen, es sind auch wieder so viele Autos unterwegs wie vorher. Verlierer hier in der Romandie ist ebenfalls der ÖV bis jetzt.
Gerade Genf hat ja chronisch verstopfte Strassen. Wenn es mehr Platz für Velo gibt, dann gibt es logischerweise weniger Platz für die Auto. Ist das ohne Nebengeräusche über die Bühne?
Ja, Genf hat ja ganz spezielle Massnahmen gemacht, hat gerade über Nacht ganze Autospuren zu Velospuren umgemalt, und zwar etwa 7 Kilometer in der ganzen Innenstadt auf wichtigen Strassen, zum Beispiel vor Luxushotel am rechten Genferseeufer. Und ja, das ist bei den bürgerlichen Parteien natürlich nicht gut angekommen. Nicht einmal wegen dem Fakt, dass es mehr Veloweg gibt. Dort war zum Beispiel die FDP auch schon dafür gewesen. Aber die bürgerlichen Parteien haben sich vor allem um die Art und Weise gestört, wie es eingeführt worden ist, so quasi per Notrecht wegen dem Coronavirus. Und im Moment sind die Velostreifen auch erst befristet. Die müssen noch in ein ordentliches Bewilligungsverfahren. Kritiker befürchten aber, dass man da quasi ein fait accompli gemacht hat, also dass die sowieso bleiben werden. Es gibt aber auch in Genf viele Leute, die die Velospuren unterstützen. Da hat es Petitionen gegeben, zum einen für die Velostreifen und dann aber auch zur Abschaffung. Und die für die Velostreifen, die hat etwa doppelt so viele Unterschriften bekommen, wie die gegen die Velostreifen.
Ganz grundsätzlich, wo steht Romandie in Sachen Fußgänger, Velofreundlichkeit, wenn man jetzt den Vergleich macht mit der Deutschschweiz?
Ja, grundsätzlich hinkt man hier der Deutschschweiz schon noch hinten nach. Man muss aber schon auch sagen, es wird wirklich viel gemacht. Ich wohne jetzt seit 7 Jahren in Lausanne, da ist einiges im Gang. In allen Quartieren hat es neue Velowege. Man kommt schon ein bisschen vom Mantra von früher weg, dass man überall mit dem Auto her muss in der Romandie. Aber bei den Zahlen, da gibt es ein bisschen unterschiedliches Bild. In Genf und Waadt ist zum Beispiel die nationale Abstimmung zum Veloartikel vor ein paar Jahren viel deutlicher angenommen worden als in der Deutschschweiz. Und dann aber bei den Verkehrszahlen, da zeigt sich dann schon noch das Bild, dass man sehr weit hinten nach ist, also zu Basel und zu Bern. Jetzt sind vom gesamten Verkehr etwa 15% fahren Leute auf dem Velo unterwegs. Und Genf als Spitzenreiter der Städte in der Westschweiz ist man bei 6%, also etwa beim Durchschnitt gesamthaft in der Schweiz. Da kann man ein bisschen zusammenfassen, der Wille, der ist da, es wird aufgeholt, aber der Weg, der ist wirklich noch weit, bis man so velofreundlich dann ist, wie einmal in der Deutschschweiz.
Aber man kann sagen, es geht etwas in der Romandie in Sachen Velo, und das ist befeuert worden durch Corona.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich nicht nur Genf, da ist auch zum Beispiel die Waadt, die 100 km Veloweg gemacht hat. In der Stadt Fribourg ist eine wichtige Achse, auch hat es eine grosse, breite Velospur gegeben. Es gibt wirklich viele Sachen, die hat man sich früher nicht können vorstellen, wie zum Beispiel Lausanne und Genf. Die machen jetzt schöne Boulevard am See unten, am Genfersee unten, jedes Wochenende autofrei. Das hat man sich schlicht einfach vor ein paar Jahren gar noch nicht vorstellen können, dass das eigentlich möglich wird. Und jetzt, durch Corona, ist das plötzlich gegangen.
Vielen herzlichen Dank, Andreas Stüdli, auf Lausanne, Westschweizer Korrespondent von Radio SRF, über die Situation in der Romandie, was den neuen Boom vom Velo angeht. Und der Rudi Blumer vom Verkehrsklub der Schweiz, er hat eigentlich schon gestrahlt. Es ist alles noch ein bisschen provisorisch, also es muss ja neues Recht übergeführt werden, da kann es ja eventuell noch ein bisschen Friktionen geben.
Es ist aber sehr gut, was da passiert in der Westschweiz. Freut mich sehr, dass da die Westschweizer aufholen in dieser Thematik. Provisorisch ist der erste Schritt. Das hat man in ganz Europa gesehen. Andere Städte haben das auch gemacht, einfach schnell reagiert. Und das kann man zum Dauerzustand dann machen. Das braucht aber noch ein bisschen Weg bis dorthin. Übrigens ist es nicht nur in der Westschweiz so, dass es bis jetzt einen kleinen Anteil Velofahrer gibt. Es ist auch in St. Gallen so. Die Stadt St. Gallen hat etwa 4-5% Velo. Das ist viel zu wenig. Wir müssen im Modalsplit Velo auf über 20% bringen, am besten auf 30%, wie das in anderen europäischen Städten schon der Fall ist. Und das ist wichtig, dass wir das schaffen. Es braucht die nötige Infrastruktur, wie ich schon mal gesagt habe. Und die Infrastruktur für das Velo ist ein Stück günstiger zu realisieren als die für das Auto. Und darum muss man halt gleich sagen, das Auto hat in der Vergangenheit Milliarden konsumiert an Kosten für die Infrastruktur. Und jetzt ist das Velo dran. Man müsste also zum Beispiel in Agglomerationsprogramm das Geld für das Velo einsetzen. Und erst wenn die Velo-Infrastruktur verbessert ist, kann man allenfalls an einem Ort wieder eine Strasse ausbessern.
Ich höre, der Verteilkampf ist schon in vollem Gang. Thomas Hurter.
Ja, das ist natürlich so. Also wenn natürlich Herr Blumer sagt, man müsse da mehr machen. Also ich möchte daran erinnern, wir haben eine Velo-Initiative, wir haben die angenommen, wir haben Agglomerationsprogramme, wo man Hunderte von Millionen für Velo verwendet.
Und ich eben glaube, nicht. In den Agglomerationsprogrammen tut man oft die Strasse bevorzugen. Gegen das Velo hat zwar auf im Programm, aber es wird nicht realisiert.
Herr Blumer, das ist eben schade, dass Sie dran sind, Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen. Oder? Jeder Verkehrsträger hat seine Berechtigung und in der Stadt hat wahrscheinlich das Velo auch Berechtigung, aber wenn Sie jetzt von dieser Velo-Euphorie reden, dann dürfen Sie nicht vergessen, das wäre Covid, das schönste Wetter gewesen, wir haben kein Problem gehabt. Und ich würde dann gerne die Velo-Geschichte mal über ein Jahr, zwei anschauen und dann werden wir nie auf die Zahlen kommen, die Sie nennen. Und nochmal, vom Personenverkehr findet über 80% auf der Straße statt.
Genau, das ist ja der Fehler, das ist viel zu hoch, das müssen wir noch runterbringen.
Ja, aber Herr Blumer, Sie fahren auch nicht mit dem Velo, Sie wohnen wahrscheinlich irgendwo in einer Agglomeration. In der Stadt St. Gallen, da sind
in
Sie natürlich bevorzugt.
Ich wohne in Gossau, ich wohne in der Aglo und genau. Habe den Arbeitsplatz nicht weiter
Sie als 20 Kilometer weg, ist
mit dem Velo an die Arbeit.
Sie haben den Laden in der Nähe, Sie haben alles schön in der Nähe und ich finde es immer spannend, dass die Leute so reden können. Aber die Familien, die auf dem Land wohnen...
Drei Viertel von den Einwohnern in unserem Land wohnen in der Stadt und in der Agglomeration.
Herr Blumer, lassen Sie mich auch mal schnell ausreden.
Ja, ich lasse Sie ausreden, aber ich gebe auch den Kommentar dazwischen.
Ja, weil die Hörer hören sonst nicht, um was es geht. Wir haben ganz einen Haufen Leute, die in der Agglomeration aussen wohnen. Wir wollen ja das auch. Wir wollen auch in der Agglomeration aus der Familie haben, weil sich nämlich die das in der Stadt nicht leisten können. Stadt können die Jungen vor allem wohnen. Doppelt Zeit kommen ohne Kind, aber die vom Land nicht. Und die sind aufs Auto einfach angewiesen. Und darum dürfen sie die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen. Und ich hoffe, das werden sie auch in Zukunft nicht machen, weil wir werden verschiedenste Verkehrsträger brauchen, um unsere Mobilität von der Zukunft zu sichern. Und nicht einen allein.
Thomas Hurter, SVP-Nationalrat, wo mit dem Rudi Blumer, Präsident vom Verkehrsklub der Schweiz, nicht einer Meinung ist. Jetzt haben wir aber einen Hörer am Telefon. Es ist der Martin aus Basel-Land. Guten Abend.
Guten Abend miteinander.
Wir haben heute am Nachmittag schon mal miteinander telefoniert, weil ein Mail haben wir bekommen. Martin, Sie werden nur mit Ihrem Vornamen erscheinen. Sie sind ein Velofahrer. Sie fahren täglich 22 Kilometer ohne Strom zur Arbeit fahren in Basel. Sie haben gesagt, Sie brauchen jetzt das Velo noch mehr, weil der ÖV kommt für Sie im Moment nicht in Frage. Weg Corona.
Ja, das, ich bleibe bei dem. Ja, ich hatte früher ein bisschen mehr ÖV drin. Heute ist jetzt gerade ein typisches Beispiel. Ich musste gegen oben schnell müssen auf die Brücke, in die Nähe vom Bahnhof. Und weil wir hier so gut angebunden sind an ÖV, hätte ich früher noch den ÖV genommen und wäre dort angefahren. Und jetzt ist für mich halt nichts anderes in Frage gekommen, als dass ich mit dem Auto schnell auf die Brücke rausgefahren bin und wieder zurück.
Sie brauchen, also wenn Sie mit dem Velo nicht herkommen, irgendwo dann steigen Sie aufs Auto um. Das verstehe ich richtig.
Ja, dann muss ich irgendwo eine Alternative haben, weil es ist mir jetzt persönlich noch nicht wohl, in ÖV einzusteigen.
Warum?
Wenn es zu viele Leute hat, das ist die ganze Diskussion, die hier gesehen ist, mit den Schutzmassnahmen, die man treffen soll oder nicht. Ob man Masken obligatorisch machen soll oder nicht. Ich denke, es muss nicht unbedingt obligatorisch sein. mir wäre es sympathisch, kann es so mal sagen, wenn jetzt zum Beispiel in einem Zug, was 8 Wagen hat, wenn es dort einen oder 2 Wagen hat, wo man dort kann sagen kann, dort kommen die Leute rein, die gerne möchten eine Maske tragen, die gerne möchten einen Abstand haben und die anderen, die das nicht möchten, die sollen vorne innen mitfahren.
Das wäre für Sie die Lösung. Bleiben Sie doch dran. Uli ja. Schäffler von der BLS, der Vorschlag. Ein Waggon mit Masken machen. Dass die Leute, die sich unsicher fühlen, können in diesen Wagen. Der Vorschlag ist auch schon auf dem Tisch gelegen. Die SBB hat gesagt, nein, das geht nicht. Warum ist das nicht möglich? Aus Laiensicht hat man das Gefühl, das wäre doch kein Problem.
Ja, es ist grundsätzlich in der Umsetzung nicht ganz einfach, der Vorschlag. Oder ich bin jetzt vorne mit dem Tram gekommen, habe die Maske aufgenommen. Im Tram einen Wagen machen, das geht gar nicht. Oder? Im Tram kann man einfach durchlaufen. Auch sonst haben wir ja keine Züge mehr mit Wagen, sondern das sind Triebzüge, wo man eigentlich frei durchgehen kann. Wir haben das in der Branche diskutiert. Es ist einfach momentan so, dass wir relativ tiefe Fallzahlen in der Schweiz haben.
Aber wenn sie steigen, dann haben sie ja ein weiteres Problem.
Genau. Ich denke, wenn die Fallzahlen steigen, dann muss das Bundesamt für Gesundheit noch mal hinter die Bücher und überlegen, was man dann macht. Dann kann es auch sein, dass man dann regional etwas macht, wo es vielleicht einen Virenherd gibt. Aber momentan sind die Fallzahlen sehr tief und darum denke ich, sind die Massnahmen, die das BAG beschlossen hat, verhältnismäßig.
Bei der BLS würden Sie eigentlich eine Maskenpflicht bevorzugen? Sie sagen, dann wüssten wir wenigstens, was gilt.
Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die Massnahmen verhältnismäßig sind, die das BAG beschlossen hat. Und letztendlich bin ich kein Virologe, ich kann das nicht beurteilen. Ich weiss noch ganz am Anfang der Krise, hat es geheißen, die Masken nützen nichts. Und jetzt redet man von der Maskenpflicht. Ich kann es schlichtweg nicht beurteilen. Ich denke einfach, aufgrund der tiefen Fallzahlen ist das jetzige Vorgehen durchaus verhältnismäßig.
Es ist ein bisschen wie ein heisser Herdöpfel, kommt mir das vor mit diesen Masken. Thomas Hurter und nachher der Rudi Blumer etwas sagen. Und am Telefon ist immer noch der Martin aus dem Kanton Basel-Land. Bleibt sich nachher rasch dran. Thomas Hurter.
Ja, vielleicht einfach zur Maskenpflicht. Ich glaube tatsächlich, dass man das nicht einführen kann. Weil wenn man eine Pflicht einführt, muss man auch kontrollieren und büssen. Und das ist ein riesiger Aufwand und das ist, glaube ich, nicht zielführend. Aber ich glaube, was die Bahn kann machen kann, ist, sie kann ihr Sauberkeitskonzept noch ein bisschen besser promoten. Das kann man auch noch ein bisschen bewerben, weil die Leute wissen das noch zu wenig, dass der Alpo geputzt wird. Und das Zweite ist, ich glaube, man kann durchaus Durchsagen machen. Man könnte sich zum Beispiel auch überlegen, ob man am Zugsbegleiter eine Maske mitgibt oder so. Und dass dann, wenn es halt viele Leute hat, dass man die Aufrufe macht, dass die Leute die Masken anziehen. Und da bin ich überzeugt, da geht es 1-2 Monate und dann hat man in Zeiten, wo viel läuft, hat man Masken an. Das hat man zum Beispiel sehr schön auch in Asien gesehen. Ich bin ja noch Pilot bei der Swiss. Viele in Asien waren, sobald das recht dicht geworden ist, haben definitiv alle Masken angehabt. Und ich glaube, das braucht einfach ein bisschen Zeit.
Rudi Blumer zu den Masken.
Ja, auch zu den Masken. Ich sehe die Maskenpflicht auch nicht. Ich würde das unterstützen, was Herr Hurter gesagt hat. Was aber auch noch zu feststellen ist, Gesundheitsdirektoren haben sich heute zu Recht getroffen und man muss das regional anschauen. Wenn man nur die Fallzahlen steigen, dann muss man dort eine Maskenpflicht machen. Das finde ich die sinnvolle und adäquate Reaktion zu dem Ganzen. Und Aufrufe sind wichtig. Ich habe das selber erlebt. Ich fahre viel Zug. Wenn ich den Abstand habe, habe ich keine Maske. Habe sie aber immer dabei und wenn ich jemandem nachsitze, lege ich sie an. Aber der Aufruf, der braucht es vermehrt, damit die Leute das zur Gewohnheit machen.
Immer am Telefon ist der Martin aus dem Kanton Basel-Land. Können Sie das nachvollziehen? Also Ihnen wäre es glaube ich, lieber, es gäbe irgendeine Pflicht, wo, dass man wüsste, was Sache ist oder eben ein Abteil.
Es müsste von mir aus gesehen in der Pflicht sein. Und mir geht es auch nicht darum, ob es verhältnismäßig ist oder irgendein Gesetz zu machen, sondern es ist ums eigene Befinden gegangen. Dass sich gewisse Leute halt wahrscheinlich einfach wohler würden fühlen, wenn sie in einem Abteil wären, wo man weiss, dass die Leute halt so eine Maske anhaben, wenn sie Zug fahren.
Sie haben erzählt.
Und es geht nicht um Pflicht oder du musst und das Gesetz und alles.
Sie haben mir erzählt, bei der Arbeit, wenn sie mit ihren Kollegen redet und ein bisschen rumhört, dass die mittlerweile mit dem Auto kommen, das ist richtig, oder? Die sind auch umgestiegen. Also sie machen es mit dem Velo, wenn immer irgendwie möglich, aber es gibt auch solche, die aufs Auto umsteigen.
Ja, das ist halt bei meinem Bekanntenkreis, habe ich ein paar Leute, die mir das erzählt haben, wo ich auch sehe, die mit dem Auto zur Arbeit gehen, die früher noch mit dem Zug sind, arbeiten und die halt sagen, ich nehme das in Kauf, in Basel-Stadt zu parkieren, obwohl das schweineteuer ist. Da kostet eine Besucherparkkarte 20 Franken für einen blauen Zonenparkplatz, wo nicht mal sicher ist, dass man einen hat. Oder 25 Franken im Parkhaus. Und sie nehmen trotzdem das Auto. Und für mich war dann halt die Lösung gewesen, ich nehme durchgehend fast immer, eigentlich bei jedem Wetter, das Velo.
Danke vielmals. Martin aus dem Kanton Basel-Land und ganz einen schönen Abend. Es schlägt also kein Geiss weg. Es gibt Leute, die aufs Auto umsteigen. Ich habe mit vielen Leuten vorher telefoniert, gerade auch ältere Leute, die sich nicht so wahnsinnig sicher fühlen. Karin Rüfli in der Online-Redaktion. Die Reaktionen haben wir auch bei den Kommentaren.
Ja, Joya Taylor aus Zumiken hat in ihrem Mail geschrieben, dass praktisch alle von ihren Bekannten, vor allem die, die zur Risikogruppe gehören, kein ÖV mehr fahren, weil nur wenige Bahnreisende eine Maske tragen und die Alternative für die Bekannten sind eben das Auto.
Die Alternative ist das Auto, das man dann nimmt, wo man umsteigt, weil dort hat man das Gefühl, man sei sicher. Thomas Hurter, bis zu welchem Punkt geht denn das? Also wenn dann alle aufs Auto umsteigen, wird es ja auch relativ schwierig, wenn der ÖV, der ja sehr viele Leute transportiert, die Leute nicht mehr aufnimmt.
Das ist völlig klar. Oder? Eben darum sage ich, man darf nicht einfach erst gegen den anderen ausspielen. Aber was man sehr schön sieht jetzt in dieser Krise, und das kann man auch in anderen Ländern verfolgen, wenn eine Krise war, immer dann geht man eigentlich aufs Auto zurück, weil das ist so eine Art wie eine letzte Reserve, die man auch selber bestimmen kann. Jetzt gerade bei Covid hat man auch alleine reinsitzen können, genügend Abstand haben und so weiter. Und darum finde ich, dürfen wir jetzt nicht angehen und das Auto einmal mehr verteufeln, sondern was man jetzt muss angehen, und das ist ganz wichtig, was auch der Herr Schäffler gesagt hat, jetzt muss man angehen, dass der ÖV das Vertrauen wieder bekommt. Und das ist halt vielleicht etwas, wo der ÖV viel proaktiver muss angehen. Er muss das vielleicht stärker bewerben. Er muss halt vielleicht tatsächlich die Maskenempfehlung durchsetzen, wenn es viele Leute hat. Vielleicht auch eben Masken anbieten. Weil das braucht eine gewisse Zeit. Aber ich bin überzeugt, dass es funktioniert, weil schlussendlich ist es, wie Sie es angetönt haben, Frau Aubacher, wir brauchen all die Verkehrsträger und jeder teilt seinen Teil, auch wenn die Strasse momentan, wie gesagt, 80% vom Personenverkehr findet immer noch auf der Strasse statt.
Was wäre denn die Lösung? Wie müssen wir Sie sagen, man dürfte die einen Verkehrsteilnehmer nicht gegen die anderen ausspielen? Wie könnte denn eine Lösung aussehen? Dass die Strasse nicht kollabiert, dass die Leute trotzdem in ÖV gehen und dass sie, wenn möglich, das Velo braucht.
Ja, ich glaube, die Lösung ist, eine von der Lösungen ist die, dass man eine Kostentransparenz anbringt. Oder wenn man sieht, dass der ÖV von seinen Kosten 45% trägt und einen Auslastungsgrad von 36% hat, dann sind wir weit davon weg. Oder? Ich finde es immer spannend, dass man sagt, ja, Benzinpreise erhöhen und so weiter. Aber von Billettpreisen reden wir nicht. Oder? Um Viertelstundentakt jedes Ort raus, wo zwar toll ist, aber nur 6 Leute drin sitzen zwischen 9 und 11. Also all diese Sachen. Und das ist ja das, was ich sage. Oder? Wir brauchen 9 Milliarden Betriebskosten ohne Investitionskosten für den ÖV auf der Schiene und den ÖV auf der Strasse im Vergleich zu 8 Milliarden für die Strasse, also 1 Milliarde weniger. Und jetzt will der ÖV noch mehr finanziert werden. Und ich glaube, die Zukunft wird sein, neben der Kostentransparenz, wir müssen uns überlegen, ob wir die Infrastruktur nicht tatsächlich besser auslasten müssen. Wir können nicht, wie früher, einfach immer mehr Bahnausbau machen, sondern wir müssen die Infrastruktur vom ÖV, von der Bahn, viel besser nutzen.
Jetzt müssen wir dringend das Klima zum Thema machen. Das Auto ist einfach aus Klimasicht das schlechteste Fortbewegungsmittel, das wir haben. Auch aus raumplanerischer Sicht ist es das schlechteste Fortbewegungsmittel. Auf der Straße ist es leider der Normalfall, dass eine Person, wie der Herr Hurter vorhin selber gesagt hat, in einem Auto sitzt. Die Autos sind mittlerweile in der Grösse noch nicht von 2 Tonnen schwer, brauchen einen riesigen Platz, machen eine grosse Umweltbelastung. Wenn man von der Herstellung bis zur Entsorgung schaut, ist es eine riesige Katastrophe, was das Fahrzeug verbraucht. Und das können wir uns schlicht nicht mehr leisten, wenn wir die Welt retten wollen. Wir müssen das Klima zum Thema machen. Wenn man das Klima an vorderster Stelle hat, dann ist es klar, wir dürfen nicht mehr ins Auto investieren, wir müssen in die anderen Verkehrsträger investieren. Und da ist der ÖV der eine und das Velo der andere. Das ist dringend nötig.
Jetzt alle etwas sagen. Der Uli Schäffler von der BLS will auf das Votum reagieren von Rudi Blumer, vom Präsidenten des Verkehrsclubs der Schweiz.
Herr Blumer, genau darum ist es ja so wichtig, dass das Ganze wieder so funktioniert, wie es hat funktioniert, dass wir können dem ÖV die Leute aufnehmen, dass die Straße nicht verstopft. Wir haben übrigens eine sehr bessere Auslastung wie auf der Straße, weil wenn einer drin hockt, ist es nur 25%. Sie haben gesagt, wir haben 36%. das ist ja schon ein bisschen besser.
Sie transportieren dann nur 19% vom Personenverkehr.
Aber wichtig denkt mich einfach, dass wir die Erfolge, die wir ja in der Schweiz haben, im Klimaschutz und so weiter, dass die jetzt nicht verspielt werden. Und da braucht es einfach den ÖV dafür. Und vorhin habe ich Sie beide gehört, Sie haben diskutiert über die Fläche in der Stadt. Die kann nicht zunehmen, die Fläche ist begrenzt. Wenn man mehr Velospuren machen und gleichzeitig noch mehr Autospuren, das geht nicht. Das geht nur, indem mehr Leute mit der Bahn fahren, mit dem ÖV, weil dann wird Platz frei für andere Verkehrsmittel.
Ja, der gordische Knoten, wie macht man das in einer Stadt?
Ja, der gordische Knoten ist eben der, den ich gesagt habe. Zuerst einmal eine Kostentransparenz, dass man überhaupt weiss, was das bedeutet. Und dann müssen wir nämlich auch, oder, vor allem Sie auf Ihrer Seite, Herr Blum, wir werfen uns immer externe Kosten vor. Und wenn man die Bahn nimmt, sind wir nämlich auch bei 1,1 Milliarden, die nicht eingerechnet sind. Also ich glaube, der erste Punkt ist Kostentransparenz und der zweite Punkt ist tatsächlich der, unsere bestehende Infrastruktur, die muss in allen Bereichen besser ausgenutzt werden und dann braucht es eine bessere Verknüpfung von all diesen Verkehrsträgern, dass nicht unbedingt jedes Mal das Gleiche benutzt wird. Und wenn der Herr Blumer sagt, vom Klima retten, dann möchte ich da einfach noch zeigen, dass, und es geht mir nicht darum, dass wir nichts machen sollen, aber die Schweiz trägt 0,1 Promille zum CO2-Ausstoß weltweit bei. Und da mit diesen paar Velo rettet sich das Klima in der Schweiz nicht. Ich sage aber nicht, wir sollen nichts machen.
Der 0,1% ist die alte Leier. Das, oder 0,1 Promille, das ist einfach falsch. Weil es ist etwa das Gleiche, wenn man sagt, ich kann meine Bierdose einfach wegwerfen. Auf die Einzige kommt es ja nicht drauf an. Also alle müssen etwas machen, damit wir das Klima retten können. Und das Velo ist noch einmal das beste Fortbewegungsmittel. Da kann das Auto nie mitheben.
Ja, aber Herr Blumer,
das Auto hat dann eine Berechtigung, wenn ich muss transportieren und das Auto auslasten und genau. Auf muss mitnehmen. Genau. Wenn ich aber nur einen Arbeitsplatz fahren muss und einfach nur mich als Mensch muss transportieren, dann sind einfach 2 Tonnen zu viel an Gewicht und an Platz und an Umweltbelastung. Und dann soll ich bitte das Velo bis 20 km kein Problem. Und wenn es weitergeht, dann brauche ich den ÖV. So,
also, und das, Herr Blumer, der Familie, die auf dem Land wohnt,
ja,
wo das einkauft,
es wohnen die meisten nicht mehr auf dem Land.
Sie, Herr Blumer, die mit dem Velo 2 Liter Milch holen
kann. 3/4 wohnen in der Stadt und es werden immer mehr, die in der Stadt wohnen. Und das Land, das arme Land, das ist nicht mehr das Thema. Wir müssen in der Stadt schauen, dass wir weiterkommen. Und wenn wir es auf dem Platz her anschauen, finden wir nur mit dem Velo sinnvolle Lösungen. Das Auto hat keinen Platz in der Stadt.
Das ist ja spannend, oder? Sie tun einfach ewig Angriff aufs Auto. Und ich glaube, Sie haben noch nicht begriffen, dass unsere Infrastruktur, und wir vielleicht müssen Sie ein bisschen mehr reisen, jedes Land, das eine einseitige Infrastruktur hat, kommt total ans Limit.
Wir haben ja eine einseitige.
Und Schweiz ist ein hervorragendes Land.
Die anderen europäischen Länder sind viel weiter in Sachen Veloweg.
Wo Velo hat, wo Strassen hat, wo Bahn hat, wo verschiedenste Mittel hat. Und der Mix macht es eben genau aus. Und darum brauchen wir in Zukunft auch eine bessere Auslastung und eine bessere Vernetzung.
So, im Mix sind wir gut, Raschli, was den ÖV angeht, Moment. Aber nicht gut, was das Velo angeht. Das sind die anderen europäischen Länder voraus.
Jetzt ist ein Hörer dran. Und zwar ist es der Paul Raschli aus St. Gallen, der anruft. Guten Abend, Herr Raschli.
Guten Abend.
Wir hören Ihnen zu.
Mein Problem ist, dass ich gerade heute den ÖV nehmen wollte. Und dann nachher bin ich in die Haltestelle gegangen vom Bus zwischen Dolma und Obach, Migrobach. Und dann nachher hat es dort immer noch einen Kleber dran gehabt. Also ist der ganze Fahrplan zugedeckt gewesen. Angesichts der Corona-Vorlage vom Bus oder vom Bundesamt, alle über 65 sollen den Bus nicht nehmen. Das war für mich eine Affront, weil ich gehöre dazu. Ich bin über 70.
Also ich verstehe Sie richtig, Herr Raschli. Es steht, über 65-Jährige sollen nicht Bus fahren.
Genau.
Also meines Wissens ist vom Bundesamt für Gesundheit nicht so eine Weisung, dass über 65-Jährige nicht in den Bus dürften.
Ja, aber das ist noch eine Haltestelle zwischen Migrobach.
Das wäre ja eine Diskriminierung.
Ja, ich bin dann gleich eingestiegen. Aber ich war der Einzige mit Maske. Auch nachher mit der Maske in Richtung, wie heisst es, in sich aufs Zentrum raus.
Paul Raschli, vielen herzlichen Dank. Ich frage den Ueli Scheffler von der BLS, der auch der Vertreter ist von vielen ÖV-Betrieben. Also so eine Regelung, ist Ihnen das bekannt?
Nein, also so eine Regelung ist mir überhaupt nicht
bekannt. Und das wäre auch rechtlich nicht begründbar?
Genau, das ist ja auch diskriminierend. Solche Regeln gibt es nicht. Also Herr Raschle, das tut mir sehr leid, dass Sie so etwas an der Haltestelle haben gesehen. Sie sind natürlich bei uns wirklich herzlich willkommen. Und gerade Ihre Altersgruppe ist eine wichtige Kundengruppe für uns. Und wir sind natürlich sehr, sehr froh, wenn Sie den ÖV weiterhin nutzen.
Also Herr Raschle, ich wohne ja zu Gossend, kenne die VBSG sehr gut. Das ist ein Fehler, der da passiert ist. Gut sind Sie eingestiegen, das muss man korrigieren. Und ich gehe davon aus, dass der Herr Eigenmann als Chef der Verkehrsbetriebe oder sonst jemand jetzt zuhört und man das in die Ordnung bringen kann. Sie sind herzlich willkommen auch in der VBSG.
Herr Raschle, Sie haben es gehört, weiter ÖV-Fahrer.
Ich bin nämlich Velofahrer.
Dann wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend und begrüße Anita Kundert. Sie läutet hier aus Rapperswil.
Jawohl, genau. Ich habe gerade das gleiche Problem mit der ÖV. Ich finde, das ist einfach ein Affront, was im Moment da abgeht. Oder? Wir, die Billett zahlen, müssen hinten innen hocken, dicht gedrängt. Man muss ja arbeiten gehen. Man muss den Bus nehmen. Vorne, der Buschauffeur ist abgeschirmt, total. Und die fahren einfach los. Jetzt, die letzte Woche hat es mega geregnet, zum Beispiel. Oder? Und dann schlitzt man noch fast aus, muss alle Stangen anlangen, damit man nicht noch umkippt. Ich habe schon Leute gesehen, die umkippt sind im Bus. Und die Buschauffeure, die so abgeschirmt sind, haben gar keinen Bezug mehr zum Kunden. Und man sitzt dort, dicht gedrängt, und die ganze Zeit hört man aber Abstand halten, Abstand halten. Also das verstehe ich nicht. Ja.
Anita Kundert, der Uli Scheffler ist jetzt ein bisschen arm, er muss ein bisschen für den ganzen ÖV reden. Sie haben vor allem Züge, aber Sie haben auch Busbetrieb bei der BLS. Das ist eine Frage, die häufig auftaucht. Also man will den Chauffeur selbstverständlich schützen, dass er sich ansteckt. Darum ist man auch, ist auch abgesperrt. Aber natürlich, wenn dann plötzlich Wüstwetter ist oder ein Gewitter kommt, dann gehen alle in den Bus und dann ist es unmöglich, den Abstand einzuhalten. Wie löst man das beim ÖV? Es ist ein Problem, ein ungelöstes Problem.
Ja, ganz lässt sich das nicht lösen. Oder? Wir haben als ÖV-Unternehmungen auch gegenüber unseren Mitarbeitenden eine Fürsorgepflicht. Die sind den ganzen Tag in diesen Fahrzeugen. Und darum ist es unsere Pflicht, dass wir die auch schützen. Das ist genauso wie man im Coop oder im Laden ein Plexiglas-Scheibe hat. Mir ist natürlich schon bewusst, oder? Zum Teil haben wir gerade in der Stosszeit sehr viele Leute auf dem ÖV. Das ist ja auch gut, das wollen wir ja auch so. Und darum hat es ja genau für die Zeiten die dringende Maskentrageempfehlung. Und darum ist es mir wichtig und uns wichtig, dass einfach alle, die mit dem ÖV unterwegs sind, dass sie eine Maske dabei haben. Wenn es genug Platz hat, kann man die Maske abziehen. Aber wenn es dann wirklich mal aufgrund von einem Stahlkrieg oder was auch immer zu enge Situationen kommt, dass man dann die Maske anlegen kann.
Frau Kundert, wie machen Sie es? Haben Sie eine Maske dabei oder legen bitte, Sie die an?
Bitte, warum ist denn das nicht einfach wirklich so geregelt, dass eine Maskenpflicht ist? Ich bin meistens die Einzige, die eine anhat und ich schäme mich dann auch.
Da kann ich vielleicht einen Tipp geben.
Das ist jetzt Rudi Blumer, Präsident vom VCS.
Präsident vom VCS. Sie sind ja auch aus dem Kanton St. Gallen, wie ich auch. Maskenpflicht ist so eine Sache. Nehmen Sie den Regenschirm. Den brauchen Sie auch nur dann, wenn es regnet. Und sonst eben nicht. Und das Gleiche gilt bei der Maske. Wenn sie nötig ist, wenn es nämlich viele Leute hat, dann muss man sie anlegen. Und das ist bei Stosszeiten der Fall. Nehmen Sie darum eine mit, damit Sie sie für diese Situation zur Verfügung haben, wenn es eben eng wird im Bus.
Aber Rudi Blumer, Frau Kundert macht ja das. Aber wenn sie die Einzige ist?
Auch wenn sie die Einzige ist, sie schützt sich. Und dann hat sie schon mal das Wichtigste gemacht.
Also sie schützt vor allem andere.
Mit ja, der Maske. Aber auch für sie hat es einen Schutz. Auch sie ist besser dran, wenn sie die Maske anhat, als wenn sie sie nicht anhat. Also von dort her kann ich ihr nur empfehlen, sobald es eng wird, die Maske anzulegen. Was ich aber auch noch gerne sagen würde, an die Adresse der BusbetreiberInnen, man kann natürlich auch ein bisschen voraussehen schauen. Wenn man sieht, es kommt schlecht Wetter, wäre es ja gut, man könnte gewisse Kurse verstärken, wenn man das entsprechende Rollmaterial zur Verfügung hat, dass man halt dann vielleicht nur einen Anhänger kann nutzen oder einen zweiten Bus kann einsetzen auf der stärkst frequentierten Linie. Da gäbe es sicher noch Verbesserungsmöglichkeiten.
Frau Kundert, müssen Sie denn um eine bestimmte Zeit, nehme ich an, den Bus nehmen? Sie können nicht ausweichen.
Einführen.
Ja, Sie sagen,
warum
Maske
nicht
einführen.
Natürlich.
Maskenpflicht. Ganz viele Hörer sagen, von uns sagen, Maskenpflicht einführen. Thomas Hurter, warum tut sich da der Bundesrat so wahnsinnig schwer?
Ja, ich glaube, also ich kann nicht für den Bundesrat reden, oder muss für sich selber reden, aber ich glaube, die Problematik ist die, oder wenn Sie die Pflicht einführen, müssen Sie auch die Möglichkeit haben, kontrollieren. Sie müssen auch die Möglichkeit haben, das durchsetzen. Und das können wir fast nicht, oder? Aber ich glaube, das ist etwas, was mit der Zeit sowieso kommt. Ich bringe ein Beispiel aus der Fliegerei. Wir haben während Covid, ganz am Anfang, hat man auch die Diskussion geführt und nicht so recht gewusst. Und nachher haben wir in der Fliegerei vor einigen Wochen jetzt bei uns, bei der Swiss oder Lufthansa-Gruppe, Maskenempfehlung eingeführt. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein paar Wochen gegangen, das war am Anfang auch so gewesen, wie gewisse Hörerinnen und Hörer erzählen, ein paar Wochen gegangen, aber gleich darauf runter, das gibt einen gewissen Werbeeffekt auch, gleich darauf runter haben praktisch jetzt alle Passagiere so eine Maske an und zum Beispiel unser Personal eine Zusatzmaske für die keine haben. Und damit ist das Problem eigentlich schon gelöst. Aber ich glaube, wir müssen uns gewöhnen daran in Zukunft, wenn es eng wird, viele Leute, ist es vorteilhaft für die anderen Leute, aber auch für sich selber, wenn man eine Maske trägt.
Anita Kundert, hilft Ihnen das weiter?
Ich habe überhaupt nichts mehr gehört. Es ist total der Ton unterbrochen.
Gut, dann haben wir jetzt eine technische Schwierigkeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche einen schönen Abend, Frau Kundert auf Rapperswil. Es gibt ein weiteres Stichwort, weil die Zeit rast im Forum hier auf SRF 1. Die Nummer ist 0848 440 222. Stichwort Homeoffice, wo man muss darüber reden, wenn man über die Mobilität in diesem Land redet. Karin Rüffli, der Online-Redaktion, will dazu sind auch Worte kommen.
Ja, der Daniel Canonica hat sich gemeldet. Er schreibt auf srf1.ch, wir brauchen sich gar keine Hoffnungen zu machen, dass jemals wieder so viele Leute mit dem ÖV werden unterwegs sind wie vor der Krise. Der Grund, viele Unternehmen haben gezwungenermassen ein Homeoffice und die digitalen Möglichkeiten entdeckt und da gäbe es für die Firmen ein massives Sparpotenzial. Das heisst, wenn künftig mehr Leute zu Hause arbeiten, fallen die Pendlereinnahmen im öffentlichen Verkehr weg.
Uli Scheffler, das Homeoffice eine echte Gefahr für einen ÖV?
Nein, das Homeoffice sehe ich nicht als Gefahr, Frau Laubacher.
Aber dann haben Sie weniger Passagiere schlussendlich?
Ja, grundsätzlich haben wir in diesen ganzen Verkehrsdiskussionen immer die Situation gehabt, dass wir Kapazitäten für ganz wenige Zeit am Morgen und am Abend müssen bereitstellen und nachher sind sie nicht gut ausgelastet. Das ist auch der Grund, das macht auch der ÖV teuer. Und wenn sich die Nachfrage mehr über den Tag glättet, dann ist das auch für uns ein Vorteil.
Also Sie sagen, das sind die berühmten Spitzenbrecher, sagt man dem. Also,
genau.
Dass nicht alle zwischen 6 und 8:30 gehen und am Abend zwischen 4:30 und 7, sondern dass sich das durch den Tag verteilt. Das ist auch ein Stichwort, wo die Politik jetzt darüber redet, die berühmten Spitzenglätten, Rudi Blumen, Präsident vom VCS, also dass man dort das besser verteilt, dass man das besser auslastet. Und gleich, wenn viele Leute im Homeoffice bleiben, dann sind sie dann nicht mehr auf dem ÖV, dann sind sie daheim. Ein Tag zumindest oder vielleicht zwei.
Also das Homeoffice hat jetzt Hochkonjunktur gehabt in den Corona-Zeiten. Auch die Videokonferenzen, da haben wir jetzt alle gelernt, das kennen wir jetzt alle. Und das soll nicht wieder verschwinden. Aber das Allerweltsmittel ist das Homeoffice nicht. Und man muss sich auch physisch wieder sehen. Aber es ist wirklich die Chance, die wir jetzt haben, um die Verkehrsströme zu glätten, zum einen, und die Verkehrsströme zu reduzieren. Also wenn ich daheim arbeite, dann belastet keins von dem Verkehrssystem. Und das ist ein Fortschritt.
Aber wie realistisch ist es, dass man sagt, dass man zum Beispiel sagt, ich gehe erst um 11 Uhr, aber ich gehe dann später am Abend heim. Also vielleicht hat man Familie oder sonst noch Verpflichtungen. Ist nicht so schwierig, die Ströme zu lenken?
Es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Das hängt von der persönlichen Flexibilität ab, hängt aber auch von der Flexibilität und dem Gegenkommen von den Arbeitgebern ab. Aber da kann man noch ganz viel verbessern. Und es ist durchaus möglich, dass man mit Hilfe von Homeoffice halt vielleicht nicht mehr 4 oder 5 Tage an den Arbeitsplatz geht, sondern nur noch 2 oder 3 und etwas im Homeoffice macht oder einen Halbtag im Homeoffice oder halt morgen nur eine Stunde die Mails von daheim aus bearbeiten und nachher an den Arbeitsplatz geht und somit nicht mehr in den Rush-Hours unterwegs ist. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man das Homeoffice sinnvoll kann nutzen kann, um gerade im Verkehr bei allen Verkehrsträgern eine Reduktion heranzubringen. Das muss eigentlich das Ziel sein.
Thomas Hurter, Homeoffice, ist das etwas, das hilft im Kampf gegen viel Verkehr auf der Strasse, viel Passagiere im ÖV?
Also ich würde sagen, es ist nicht unbedingt die Lösung, sondern es ist eine von den Lösungen. Und das zeigt sich bei uns in der Schweiz immer wieder, dass wir eben verschiedene Lösungen haben müssen. Also Homeoffice, wir vom Automobilclub haben ja das immer befürwortet. Wir haben einfach auch gesagt, die Problematik ist ein bisschen, da muss auch die Wirtschaft mitmachen. Jetzt muss ich sagen, hat Corona, Covid hat uns ein bisschen geholfen, ist ganz ein bisschen uns gezwungen, in die Geschichte hineingehen. Man hat aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht nur verleidet, dass es auch schwierig wird, dass man zwar Sitzungen werden kürzer, aber etwas, wo man muss diskutieren, wo man einander sehen, man muss auch können unterschreiben, man muss auch physisch Person sehen, wie reagiert die. Und darum ist das Homeoffice wahrscheinlich hat einen Bestandteil von einer Woche vielleicht von 10 bis maximal 20%. Wenn man das jemals kann so komplett einführen, und das trägt einfach einen weiteren Beitrag dazu. Aber es ist nicht die Lösung. Und ich glaube, wir müssen auf solche Lösungen gehen in der Zukunft. Aber da muss natürlich auch die Wirtschaft bereit sein und alle Leute auch. Und dann natürlich auch daheim, oder? Nicht, dass man quasi während dem Homeoffice noch den Hund füttert und noch irgendwie sonst etwas macht, sondern wirklich dann auch Homeoffice betreibt.
Die Firmen machen es zum Teil recht unterschiedlich. Wir haben diese Woche auch eine Umfrage gemacht. Also die Helvetia hat zum Beispiel gesagt, die Leute seien mehrheitlich zufrieden. Homeoffice werde flexibel weitergeführt. Bei den Basler können glaube ich, die Leute wählen, was sie wollen. Sie müssen aber schon ab und zu im Büro sein, eben, dass man gewisse Projekte miteinander kann besprechen kann. Nestlé hat die Hälfte der Mitarbeiter zurück ins Büro geholt diese Woche. Bei diesen Firmen haben wir nachgefragt. Es ist ein Puzzleteil, wo aber löst das Problem von diesen Spitzenzeiten im ÖV tatsächlich. Uli Scheffler, weil am liebsten haben eigentlich die Leute Homeoffice, auch das sagen, Umfragen am Montag und am Freitag. Da kann man so die verlängerte, da muss man schon am Freitag nicht pendeln oder am Montag nicht. Und am Dienstag sind die Züge genauso voll, weil dann alle aus dem Homeoffice zurück ins Büro gehen, wo sie dann Sitzungen haben, das hat man also dann 3 Tage.
Jetzt muss man schauen, wie sich das einpendelt. Momentan ist es sehr schwierig zu sagen, wie das in einem Monat oder auch nur in einem Jahr wird sein. Ich denke, das können wir momentan einfach schlichtweg nicht voraussagen. Es ist nicht sicher, wie das Homeoffice zu einem regelmäßigen Rhythmus bei den Leuten wird, sondern gewohnt. Das kann man momentan nicht voraussagen.
Aber es wird ein Teil des Homeoffice bleiben.
Und ich gehe davon aus, dass es nicht gleich wird sein wie vor Corona.
Es geht nicht mehr so weit zurück, wie es mal war. Es wird wirklich eine Möglichkeit bleiben. Wir haben jetzt hier gerade im VLC eine gute Erfahrung gemacht. Während der Corona-Zeit haben die in etwa 60 Mitarbeitenden fast alle aus dem Homeoffice gearbeitet. Das hat funktioniert. Aber selbstverständlich kann das nicht der Dauerzustand sein, dass alle im Homeoffice sind.
Weil es können ja nicht alle Homeoffice machen, muss man auch
sagen. Genau, das ist so. Aber es muss ein Anteil bleiben. Und das Gleiche gilt auch für die Videokonferenzen. Es muss nicht mehr sein, dass man für jede Sitzung durch die halbe oder die ganze Schweiz reist, sondern auch dort, Videokonferenzen haben ihre Berechtigung, aber längst nicht für alles. Wenn man etwas muss im Detail ausdiskutieren muss, muss man auch nebendurch mal noch etwas sagen und muss man auch die Mimik sehen, was noch im Raum sonst so unterwegs ist. Also es braucht die physische Anwesenheit wieder viel öfter als in der Vergangenheit, aber Videokonferenzen und Homeoffice müssen bleiben, auch für die Zukunft.
Jetzt ist der Hermann Rüfenacht am Telefon. Guten Abend, Herr Rüfenacht.
Guten Abend miteinander. Ich habe noch ein Problem mit dem Herrn hier, wo für die, wenn man immer bei den Velofahrern sagt. Er sollte mir bitte erklären, den Unterschied, was er Velofahrer mit E-Bike und Velo. Weil Velo haben nicht zugenommen. Nur die E-Bike und das E-Bike. Ein E-Bike ist von mir aus gesehen kein normales Velo, das ist ein Motorfahrzeug. Das ist ein grosser Unterschied. Und das soll gar nicht so grün tun mit dem.
Rudi also. Blumer, das E-Bike hat tatsächlich einen Motor dran, der auch das Klima belastet.
E-Bike hat einen Elektromotor dran, das ist so. Und die Elektrobikes die haben massiv zugenommen, stärker zugenommen als die anderen Velo. Es ist aber heute immer noch so, dass von 3 Velo, die verkauft werden, 2 ohne Elektromotor und 1 mit Elektromotor verkauft wird. Aber der Anteil der E-Bikes der steigt, da haben sie recht. Es ist aber auch so, dass ich mit dem E-Bike halt dann auch über einen Hügel reinkomme, problemlos. Also ich komme mit dem Velo heute viel mehr erreichen, als das ohne Motor möglich ist. Und vielleicht jetzt noch etwas zu den eigentlichen Motoren, die wirklich eine Umweltbelastung verursachen. Das sind nämlich die Töffli, wo Sie vielleicht früher einmal eins gefahren sind. Die Mofas, die müsste man ab sofort total verbieten. Es gibt null Berechtigung mehr für die Zweitaktmotoren, die die Umwelt belasten, die einen Lärm verursachen, die ein unmögliches Fahrzeug ab sofort verbieten. Das Elektro-Velo ist der Ersatz und das andere braucht es nicht mehr.
Hermann Rüfenacht, Töffli verbieten?
Da bin ich gar nicht einverstanden. Gar nicht.
Warum?
Ein Töffli gehört einem Fußgänger. Ein Elektro-Velo gehört mir nicht und dort gibt es eben auch viel Umbau. Und die Batterie und das ganze Zeug ist überhaupt noch nicht gelöst. Und mit den normalen Töffeln, das ist sicher nicht das Schlechteste, aber auch nicht das Beste. Und ihr könnt nicht einfach immer so etwas erzählen, wo er überhaupt die Hände und Füße hat.
Das mit den Batterien?
Es hat sehr Hände und Füße. Die Umweltbelastung des Töffeln ist ganz klar viel grösser. Auch die Lärmbelastung ist viel grösser. Das ist erwiesen, dass die Batterie noch nicht optimal ist und auch die Entsorgung und die Herstellung der Batterie nicht ganz problemlos ist. Da haben Sie recht. Aber die Bilanz der Elektrobatterie beim E-Bike ist viel besser als beim Töffli. Also bitte nicht mehr Töffli fahren.
Herr Rüfenacht, Sie haben jetzt gerade eine Diskussion noch angerissen. 5 Minuten vor Schluss und der Thomas Hurter will unbedingt auch noch etwas sagen.
Ja, ich denke, wir müssen wieder auf eine Flughöfe kommen, wo wirklich auch vernünftig ist. Also die Töffli sind jetzt tatsächlich nicht für unser Klima irgendein Problem. Oder? Also wenn wir es mit diesen Töffli allein könnten lösen, dann wäre das relativ einfach. Sie wissen, dass Herr Blumer, die Industrie und Gebäude machen das mehrfachst davon aus.
Aber es fährt aber genau beim Töffli an. Aber das ist eine schlechte Gewohnheit, mit der darf man nie anfangen.
Herr Blumer, der Herr Rüfenacht hat aber etwas Gutes angesprochen. Das ist nämlich das Wichtige, nicht nur die Klimageschichte, sondern was er angesprochen hat, dass wir je länger, je mehr verschiedene Verkehrsträger haben, die die gleiche Fläche beanspruchen. Nämlich E-Bikes, jetzt will man in der Stadt schon Velo haben, so Transportvelo, die das Zeug anbringen, die dann eine Strasse brauchen, besetzen, oder? Und da hat natürlich der Herr Blumer Freude, aber er vergisst dann natürlich, dass das Tram hinten dran auch nicht mehr kann überholen und so weiter. Und ich glaube, das ist die Herausforderung von der Zukunft. Und auch da dürfen wir die Verkehrsträger nicht gegeneinander aussprechen. Das ist völlig falsch. Und nochmal, also mit dem Mofas retten die Zeitwelt nicht, Herr Blumer.
Hermann Rüfenacht, jetzt sind wir noch am Telefon. Darf ich noch fragen, ja. Was haben denn Sie das Gefühl? Wer ist da so ein bisschen der Gewinner und der Verlierer in dieser Krise? Was denken Sie?
Ja, ich denke, der Gewinner ist im Moment ist natürlich schon der Autofahrer. Das ist sicher gut. Aber eben, wir können, wie vorhin schon gesagt, wir sollten nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich finde einfach, dass wir gewisse Sachen eben, gerade mit den E-Bikes, dass wir das vielleicht die richtig grün nennen, die sollen die normalen Velo richtig grün nennen und die sollen auch sagen, was Fakt ist, dass ein E-Bike eben kein Velo ist, dass das ein Motorfahrzeug ist und dass es für die Umwelt auch nicht so gut ist. Das Beste ist ein normales Velo.
Danke vielmals, Hermann Rüfenacht. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Uns rennt die Zeit einigermaßen davon. Und was eigentlich ein bisschen offen bleibt, ist, wie geht es weiter mit Corona? Man weiß es nicht. Steigen die Ansteckungen? Gibt es eine zweite Welle? Ebbt die Infektionen ab? Das ist ein Blick in die Kristallkugel. Und da würde ich jetzt den Uli Scheffler bitten, dass er den Blick von der BLS, dass er den Blick macht. Also, mich würde wirklich interessieren, wie viele verschiedene Szenarien haben Sie in der Schublade von der BLS?
Wir haben jetzt nicht 100 verschiedene Szenarien gerechnet und angeschaut. Das
aber
macht
3, 4 oder wie?
Wir haben mal eine Abschätzung gemacht, weil ich richtig gehen könnte. Die Zahlen haben wir ja publiziert, aber das ist natürlich wirklich Kristallkugel. Und von dem her, glaube ich, macht es auch jetzt nicht Sinn, da x Szenarien durchzuschauen, weil das lässt sich schlecht vorhersagen.
Oder anders gefragt, ab wann wird es kritisch? Ab wann haben Sie das Gefühl, oh, jetzt wird es schwierig?
Sie meinen von der Fallzahl, das muss letztendlich...
Nein, ich meine von der Passagierzahlen her. Also wenn es weiter dauert und Sie sehen, wir haben tiefe
Auslastung. Wir müssen unbedingt einen zweiten Lockdown verhindern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also das, was wir jetzt hatten, das sollte nicht mehr vorkommen. Das ist aus unserer Sicht ganz wichtig. Und was mir auch noch wichtig ist, zu sagen, oder es geht ums Vertrauen in ÖV. In einem Punkt ist nämlich, der ÖV sticht alle Verkehrsträger aus. Das ist nämlich die Sicherheit. Wenn man vom Vertrauen redet. Wir haben letztes Jahr im Straßenverkehr 200 Tote gehabt und 5'000 Schwerverletzte. Im ÖV, bei den ÖV-Passagieren war es 0 gewesen. Und darum gehe ich auch wirklich davon aus, dass Reisen mit dem ÖV jetzt noch sicherste ist, was man machen kann.
Uli Scheffler, vielen Dank. Ganz kurz, Thomas Hurter, schauen Sie mit Sorgenfalt in die Zukunft oder sind Sie optimistisch?
Ich bin optimistisch, wenn wir die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen, wenn wir Kostentransparenz machen und unsere Infrastruktur besser ausnutzen, bereit sind für das. Und im ÖV, denke ich, braucht es noch ein bisschen Schub, dass Vertrauen wieder kommt, weil den brauchen wir auch.
Rudi Blumer, auch Sie optimistisch oder mit Sorgen den Blick in die Zukunft? Kurz.
Dann optimistisch, wenn wir es schaffen, diese Gewohnheit jetzt hinterfragen. Gewohnheit muss ich jetzt Fuss gehen oder mit dem Velo gehen oder mit dem ÖV gehen und das Auto nur dann nutzen, wenn ich mehrere Leute kann ins Auto reinladen oder einen Haufen Material.
Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdiskutieren, danke den Leuten, die eine E-Mail geschrieben haben oder sich online geäussert haben in den Kommentarspalten. Allen einen schönen Abend.
SRF 1 Forum.
Sie haben das Forum gehört. Das können Sie als Podcast abladen oder nachhören.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.